Wir beten. Unser lieber Vater im Himmel, noch einmal schauen wir auf zu dir und sagen dir herzlich Dank, dass wir zu dir gehören. Wir sagen dir Dank, dass du uns erneut unter dein Wort gerufen hast. Wir sagen dir Dank, Herr, für den Glauben, den du uns schenkst, für die Erfahrung mit dir in unserem Leben. Und Herr, wir danken dir, dass du deine Hand so oft über uns gehalten hast und uns bewahrt hast vor Schaden und Gefahr. Du bist der große Arzt, der auch immer wieder hilft, aus schweren Krankheiten herauszukommen. Wir danken dir von Herzen, dass wir dir vertrauen dürfen. Nun bitten wir als deine Gemeinde, vergib uns alle unsere Schuld. Wirke mit deinem Heiligen Geist auch durch die Predigt an unseren Herzen. Stärke uns den Glauben und das Vertrauen zu dir. Und Herr, lass uns alle gesegnet sein nach dieser Predigtstunde. Wir bitten dich, sei mit Bruder Müller in der Verkündigung. Bekleide das Wort der Predigt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir laden dich herzlich ein. Sei mitten unter uns. Herr, segne alle, die uns zu unserer Gemeinde gehören, auch unsere Gäste. Wir bitten, Herr, gib, dass auch unsere Kinder und Jugendlichen das Verlangen haben, den Weg mit dir zu gehen. Sei mit unseren betagten Geschwistern, Herr, tröste sie und stärke sie. Und Herr, wir bitten für unsere Kranken. Sei du Arzt und Helfer auch in ihrem Leben. Wir bitten, Herr, um deine Gegenwart und sagen dir Dank im Namen Jesu. Amen.
Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, ich möchte von einem interessanten Textwort ausgehen, das wir in einem Buch des Alten Testamentes finden, das wir im Allgemeinen wenig lesen. Und zwar habe ich an den Text gedacht von dem Propheten Nahum im Alten Testament und hier Kapitel 1, Vers 7. Wer ein Bibelbuch zur Hand hat, ist herzlich gerne eingeladen aufzuschlagen. Wir werden einige Texte daraus noch später lesen und auf einige Texte noch zurückkommen. Ich lese also aus dem Propheten Nahum, Kapitel 1, den 7. Vers. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Schönes Wort. Der Prophet Nahum lebte ums Jahr 640. Er war ein Prophet, damals vom Volke Juda, und hat eine sehr wichtige Prophezeiung gegeben, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber er wollte dem Volk in jener Zeit, das auch in schwierigen Auseinandersetzungen war, Kraft und Stärke zusprechen, besonders denjenigen, wie es hier geschrieben steht, die auf ihn, nämlich auf Gott, trauen. Es liegt schon lange zurück, dass Gott einen Mann berufen hat, der hieß Abraham. Ihr kennt seine Geschichte, und der Abraham lebte damals in Ur, einer sehr götzendienerischen Stadt. Der Tempelturm ist heute noch zu sehen, wurde wieder aufgerichtet zum Teil, und dort wurde eine Mondgottheit verehrt. Aus diesem Ur hat Gott den Abraham herausgeführt und hat ihm eine Botschaft übermittelt. Und diese Botschaft finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 12, in den Versen 1 bis 3. Erstes Buch Mose in den Versen Kapitel 12, Vers 1, 2 und 3. Und dort steht Folgendes geschrieben. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk, oder genauer gesagt zum großen Reich machen, und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Und jetzt kommt Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist eine wunderbare Botschaft, die dem Abraham zuteil wurde. Und die sollten wir nie vergessen, auch wenn wir die Geschichte jetzt etwas überblicken. Dem Abraham wurde klar gemacht, dass durch ihn alle Völker, alle Reiche dieser Erde gesegnet werden sollen, und seine Nachkommen sollen oder sollten eigentlich die Herrlichkeit des allmächtigen Gottes widerspiegeln. Schon nach der Sintflut, nach dem Turmbau zu Babel, sind immer wieder die Menschen ganz anderen Auffassungen und Lehren gefolgt als denen, die uns Gott überliefert hat. Und wenn man die Geschichte des Alt- und auch des Neuen Testamentes verfolgt, wird man das sehr, sehr deutlich erkennen. Das kann uns zum Teil traurig stimmen, aber zum anderen sollten wir immer an das denken, was Gott dem Propheten Nahum damals verkündigt hat, der zu einer Zeit lebte, als das assyrische Weltreich seine größte Ausdehnung unter Assurbanipal erreicht hatte. Und deswegen wird dem Abraham hier mitgeteilt: Du sollst den Reichen dieser Welt diese Botschaft Gottes übermitteln. Aber wenn wir dann die Geschichte weiter verfolgen, dann kann es sein, dass der eine oder andere sehr traurig gestimmt wird. Denn das Volk gestaltete sich unter manchen Problemen und Nöten, und es kam tatsächlich zu einem Reich in dieser Welt unter Saul, unter David und dann unter dem Salomo. Unter dem König Salomo hatte das Volk Gottes die weiteste und die größte Ausdehnung gehabt. Nur leider unter der Regentschaft des Königs Salomo kamen am Ende viele negative Einflüsse hinein in das Volk Gottes. Wenn ihr die Geschichte von dem Salomo lest, dann werdet ihr merken, wie er dann zum Prunkvollen zuneigte und manche Dinge machte, die nicht im Sinne Gottes gewesen sind. Und dann kam das traurige Geschick, dass als der Salomo starb, dann kam es zu einer Spaltung des Volkes Gottes in das Nordreich und in das Südreich. Das Nordreich war Israel. Das waren die, die nicht mehr in der Gefolgschaft des Nachfolgers von Salomo leben wollten. Und das Südreich waren eigentlich zwei Stämme, genau genommen 2,5, der Stamm Juda, der Stamm Simeon und der halbe Stamm von Benjamin. Die beiden letzten sind aber aufgegangen dann in dem Stamm Juda. Das war das Südvolk. Das Nordvolk bestand genau genommen aus 10 oder 9,5 Völker. Das war der größere Teil. Und wenn man jetzt die Entwicklung dieser beiden Völker betrachtet, wird man etwas traurig gestimmt. Denn sie haben sich zum Teil, sie waren alle noch Volk Gottes, sie haben sich zum Teil gegenseitig bekriegt und bekämpft, und sie sind recht bald einen Weg gegangen, der nicht im Sinne Gottes war und nicht unter dem Auftrag stand, den Gott dem Abraham gegeben hatte. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden oder alle Reiche dieser Erde. Die Herrlichkeit Gottes sollt ihr widerspiegeln. Aber der Lauf der Dinge, wer sich mit diesen alttestamentlichen Geschichten auseinandersetzt, die waren sehr, sehr traurig. Wenn wir in 2. Könige Kapitel 17 die Verse 7 und 8 lesen, und jetzt bleiben wir so ein bisschen in den Königsbüchern drinnen, und dann werden wir etwas lesen, das uns so ein bisschen traurig stimmt. Wir kommen jetzt in die Zeit des assyrischen Feldherrn und Königs natürlich, Salmanasar dem V. Die Könige in Israel hatten an der Zahl bis zum Ende des Volkes Juda 19. 19 Könige herrschten von der Zeit von Salomo, bis es dann zum Ende von Israel ging. Und Israel hatte 19 Könige. Von diesen 19 Königen sind 7 Könige, war das Volk Gottes, 7 Könige ermordet worden aus dem eigenen Volk. Wenn man sich das so vorstellt, das war ja mehr als ein Drittel der Herrscher, sind keines natürlichen Todes gestorben. Und jetzt lesen wir im 2. Könige, Kapitel 17, in den Versen, wie ich angegeben habe, 7 und 8 folgendes. 2. Könige 17, Vers 7 und 8. Denn die Kinder Israel hatten gegen den Herrn ihren Gott gesündigt, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und fürchteten andere Götter und wandelten nach den Satzungen der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte, und taten wie die Könige von Israel. Und wer Zeit hat zu Hause, der kann noch die Texte weiterlesen. Sie taten wie die Könige von Israel. Die Könige, die Herrscher waren immer die Ersten, die sich von Gott abwandten und den Heiden zuwandten. Und da kam dann unter Salmanasar dem V. die traurige Geschichte, dass dieses Volk Gottes, das schon Tribut bezahlen musste an die assyrischen Herrscher, von dem König in Samaria belagert wurde. Ihr könnt das lesen in Vers 6 oder Vers 5 schon im gleichen Kapitel. Und der König von Assyrien zog durch das ganze Land und gegen Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. 3 Jahre lang. Die Festung Samaria hatte sich gut eingedeckt, auch mit Verpflegung. Aber im 9. Jahr Hoseas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Helach und am Habor, dem Fluss von Gosan und in den Städten der Mäder. Sargon der II. War der König, der Samaria erobert hat und damit das Volk Israel auslöschte. Die Assyrer hatten eine sehr große Armee damals. Die hatten ständig Soldaten unter Waffen. Das gab es in den anderen Ländern in der Regel nicht, denn wenn die in den Krieg zogen, dann sammelten die erst ihre Soldaten zusammen. Die Assyrer waren sehr hart im Kämpfen. Die hatten damals als stehendes Heer 30.000 Infanteristen und sie hatten Kavallerie, 12.000 Reiter, das waren die ersten Reiter, die überhaupt auftauchten. Die Ägypter, die konnten noch nicht reiten, die hatten ja nur diese Streitwagen. Und die Assyrer hatten auch die schweren Kampfwagen, die viel größer waren als die Ägypter. Da waren drei Mann als Besatzung immer drauf. Wird uns auch im biblischen Text interessanterweise beschrieben. Und diese Wagen waren stark, wenn sie Gefechte einzogen. Da war hinten einer, der dritte Mann, der musste an zwei Riemen sich festhalten, damit der Führer des Fahrzeugs und der Bogenschütze nicht nach hinten runterfielen, denn sie fuhren ja über die Verwundeten und über die Leichen im Schlachtfeld hinweg. Sie waren sehr grausam und sie waren noch so grausam und haben dann die Leute, die sie besiegt haben, die haben sie umgesiedelt in ganz ferne Gegenden, mussten abwandern. Aus Samaria über 27, fast 28.000 Einwohner haben ihre Heimat nie mehr wieder gesehen. Und in dieses Gebiet wurden dann Fremdvölker besiedelt. Daher kamen ja die Samariter. Die Samariter, die mit dem Volke Gottes ja nichts zu tun hatten. Und ihr kennt die Geschichte aus dem Neuen Testament, dass die Juden damals mit den Samaritern nichts zu tun haben wollten. Israel war, so traurig wie es ist, untergegangen. Und wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, und dann kommen wir zu dem Volke Juda. Da waren auch große Probleme. Sehen wir, dass sich die Situation des Volkes sofort ändert, wenn das Volk sich hinwendet zu Gott. So wie das auch Nahum vorausgesagt hatte. Er sagt, Gott ist unsere Stärke. Er kennt auch die, die auf ihn trauen. Und jetzt haben wir die Geschichte in 2. Könige, Kapitel 18. Das ist also nur eine Seite weiter oder ein Kapitel weiter. Und hier in den Versen 1 und 3 und 4. Was steht da geschrieben? Im dritten Jahr des Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Und er tat, Vers 3, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Neushtitan. Das war die Botschaft Juda. Da rückte ein König auch wieder von den Assyrern an. Das war dieser berühmte König, der Ninive zu seiner Königsstadt aufgebaut hatte. Und dieser König, der hatte damals dann die Stadt Jerusalem umlagert. Der Sanherib hatte ganz Judäa schon besetzt und hatte eine große Armee vor Jerusalem angesammelt. Und er forderte den Hiskia auf, sich zu ergeben. Was hat der Hiskia gemacht? Der hat Gott vertraut. Und was war dann geschehen? Ich glaube, wir können es nachlesen. In Kapitel 19, 2. Könige, Vers 35 und 36. Was ist dann geschehen? Das ist hochinteressant, wenn wir das betrachten. Kapitel 19, Vers 35 und 36. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. So brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab, kehrte um und blieb zu Ninive. Wer hat geholfen? Gott. Die Historiker sagen, die sind alle untergegangen durch eine Pest über Nacht. Hier steht drinnen geschrieben, von wem kam dieses Unglück über das Assyrische Heer? Von Gott. Und so könnten wir die ganze Geschichte beleuchten. Immer dann, wenn das Volk auf der Seite Gottes war, wurde es verschont. War das Volk auf Seiten der Götzen und hatte sich an die Umwelt angepasst, dann kriegte es große Probleme, wie Israel ging sogar ganz unter. Und jetzt natürlich kommen wir zu der Geschichte wieder in dem Buche Nahum zurück. In Nahum Kapitel 1, Vers 7 hatten wir den schönen Satz gelesen: Der Herr ist gütig und seine Feste zur Zeit der Not und kennt alle, die auf ihn trauen. Juda war jetzt auch in Probleme gekommen, denn der Assurbanipal, der von 669 bis etwa 626 herrschte, der hatte Assyrien seine größte Ausdehnung gegeben. Kurz vorher ist er sogar nach Ägypten einmarschiert und hat Ägypten erobert. Das gehörte alles, Babylonien und Ägypten und die ganze Küste von Palästina. Das war das größte Reich, was es damals überhaupt gegeben hat, das Weltreich. Wunderbaren Palast hatte er gebaut in Ninive und dort residierte der Assurbanipal. Der Assurbanipal war ein sehr künstlerisch veranlagter Mann. Er hatte viele Schriften gesammelt, die aber nicht in Büchern waren, sondern auf Tontafeln, in dieser sogenannten Keilschrift. Und er hatte die Berichte der Handelsbeziehungen niedergelegt und er hatte die Berichte über die Kriegsereignisse schriftlich niedergelegt. Und das hat er in seinen Kellergewölben gesammelt. Das waren über 20.000 solcher Tontafeln. Er war sehr kunstliebend. Er war auch ein großer Jäger. Auf den Reliefs später, Ninive, hat man dann gesehen, er hat 30 Elefanten umgebracht, nur mit einem Speer. Und wir staunen, 370 Löwen hat er entweder erstochen oder er hat sie erschossen mit Pfeil und Bogen. War also der kräftigste aller Assyrer Herrscher. Und nun hatten natürlich diejenigen, die in Juda lebten, die waren tributpflichtig, die hatten natürlich jetzt große Bange. Wie wird es uns ergehen? Mussten viel Geld nach Assyrien schicken. Aber jetzt kommt ja die Botschaft von dem Propheten Nahum. Und was hat der Nahum ihnen zu verkündigen? Das finden wir in den Versen Kapitel 3, Vers 6 und 7. Was sagt er da? Ich will Unrat auf dich werfen und dich schänden und ein Schauspiel aus dir machen, dass alle, die dich sehen, vor dir fliehen und sagen sollen: Ninive ist verwüstet, wer will Mitleid mit ihr haben und wo soll ich die Tröster suchen? Und dann habt ihr noch Vers 18 und 19 im gleichen Kapitel: Deine Hirten werden schlafen, o König von Assur, deine Mächtigen schlummern, dein Volk wird auf den Bergen zerstreut sein und niemand wird sie sammeln. Niemand wird deinen Schaden lindern und deine Wunde wird unheilbar sein. Alle, die das von dir hören, werden in die Hände klatschen über dich, denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlass ergangen? Diese Botschaft musste der Nahum jetzt dem Volke Juda verkündigen. Auch der Zephania hat das im Auftrage Gottes getan. Und dann geschah tatsächlich das Wunder. Als der König älter geworden war, hat er sogar kein Interesse mehr gehabt an den Sängerinnen und den Tänzerinnen, die hat er weggejagt. Nur er ließ sich betreuen von seiner lieben Frau. Dann ist er eines Tages verstorben und keiner weiß, wann er eingeschlafen ist. Aber dann kamen seine Nachfahren, die zwei, und die waren sehr schwach. Und dann kam der Nabopolassar aus Babylon und der König aus Medien. Und sie haben Assyrien angegriffen und haben tatsächlich diese Stadt Ninive erobert. Es kam ihnen das Hochwasser, sonst nicht, aber das Hochwasser des Tigris, das stieg so an, dass sogar die Wassertore eingedrückt wurden, die Mauern brachen und dann konnten die Babylonier und die Meder konnten dann Ninive stürmen. Ninive wurde erobert, die Familie des Königs wurde gerettet, der König selbst, der verbrannte in einem Raum seines Palastes. Und dann haben sie Ninive völlig zerstört. Völlig zerstört. Und in späterer Zeit wusste keiner mehr, wo Ninive überhaupt gelegen hat. Stadt eines Weltreiches. Wie ging es denn Juda? Juda wurde bewahrt. Nur nachdem Hiskia kamen nachher andere, der Manasse, die wandten sich auch wieder den anderen Göttern zu. Sie passten sich der Umwelt an. Und da wurden sie erobert von den Babyloniern. Und sie kamen im Jahre 586 in die Gefangenschaft nach Babylon. Und damit waren die Reiche, die eigentlich das Volk Gottes gebildet hatten, nicht mehr da. Was wurde dem Abraham gesagt? Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Aber die Nachfahren von Abraham kamen diesem Auftrag nicht nach, weil sie sich angepasst hatten an die Umwelt. Und nun ist das Interessante, dass dieses Ninive überhaupt gar nicht mehr zu finden war, auf keiner Karte mehr. Mosul, das ist im Irak, ist die größere Stadt, auch jetzt am Tigris, aber auf der anderen Seite, da hat irgendwann wohl mal die Stadt gelegen und da wanderte dann ein Agent des Staates, des französischen Staates, der Botta, war auch zugleich Arzt und Naturforscher, dem gefiel Mosul nicht so, weil die engen Straßen da waren. Der wanderte so ein bisschen dann und ritt auch mit dem Pferd so rum. Und da traf er dann so Leute, die hatten so Splitter da, so Tonscherben und die hatten auch so zerbrochene Figuren. Und die kaufte er ihnen ab, aber er wollte ja gerne wissen, wo haben sie die denn her? Und das sagten sie aber nicht. Und da dachte er, oh, da ist ja so ein Hügel da, vielleicht ist da was. Und da ist er dann über den Fluss rüber und hat dann gegraben, tief gegraben. Er fand zwar auch solche Restbestände, aber dann hat er die Lust verloren. Und das war, als er dahin reiste, das Jahr 1840. 1840. 2500 Jahre nachdem Ninive zerstört worden war. Und um diese Zeit, denken wir daran, wurde in Amerika und auch in Deutschland die Botschaft verkündigt von der baldigen Wiederkunft Jesu. Und da hat der Botta da gegraben und wollte die Reste finden und da hat ihm einen Tipp gegeben, hat gesagt, du, da ist nichts, da musst du 16 Kilometer weiterreisen, das Khorsabad. Casa Battisago und Burg hieß, da war ein großer Palast, da kannst du graben, hat er gegraben. Und da fand er dann die Mauern und da fand er die Stiere mit diesen großen Flügeln, ein paar Meter hoch. Und da war er glücklich, nur dann kam ein Engländer dahin, auch nach Mosul, der hieß Lejar, war ursprünglich französischer Herkunft, und der grub dann in Ninive. Ein Hügel war das, viele Meter tief. Der Botta hätte es fast geschafft, wenn er nur einige Meter tiefer gegraben hätte, dann hätte er Ninive gefunden. Aber der Lejar hatte diese vergangene Stadt ausgegraben, zum Teil nur den Palast von dem Königin dort, auch von Sargon, der hat auch einen Palast. Und, das war jetzt wichtig, er hat auch diese über 20.000 Tontafeln entdeckt. Ja, da war eine Schrift drauf, die kein Mensch damals lesen konnte. Die Keilschrift, hergestellt, reingedrückt auf Ton, auf den weichen Ton, und dann wurde der Ton in den Ofen geschoben. Und dann wurde er hart gekocht, müsste man fast sagen. Der war so hart, dass der sogar nach 2.500 Jahren noch vorhanden war. Pergament und alles andere, das wäre schon längst, hat der liebe Gott so vorgesehen, dass man durch diese Entzifferung, die dann entstanden ist, durch den Grotefend, der fing ja damals an, der wohnt in Göttingen hier und hat sich da mit diesen komischen Zeichen auseinandergesetzt. Man dachte bei den Reliefs erst, Das wären so Umrahmungen, bis man drauf kam, das ist ja richtig. Und da hat man viele Erkenntnisse gesammelt. Unter anderem eine wichtige Erkenntnis, die ich nennen möchte. Und zwar diejenige von dem Jona. Der Jona, kennt ihr ja die Geschichte, der wanderte auch nach Ninive, aber da war Ninive noch nicht so von großer Bedeutung. Das war um 800 vor Christi Geburt. Untergegangen ist ja Ninive erst 200 Jahre später. Und dort steht in den Schriften interessanterweise geschrieben, der Noah ging ja damals dahin und musste die Botschaft verkündigen und die haben sich auch bekehrt. Und hier in diesen Schriften, da steht geschrieben, dass unter dem assyrischen Herrscher, der auch um 800 lebte, Adad-Nirari III. Da wäre damals in Ninive der Monotheismus eingeführt worden. Das heißt, der Eingottglaube. Sonderbar. Das steht in den Schriften drinnen. Was hat denn der Jona gemacht? Der war ja ganz enttäuscht, dass Ninive gar nicht unterging, sondern dass sie sich bekehrt hatten. Und hier steht drinnen, dieser König, der noch ganz jung war, seine Mutter hatte erst regiert, die war die Semiramis, und der hatte den Eingottglauben eingeführt. Danach sind sie wieder in die Vielgötterei zurückgefallen. Und das ist hochinteressant, dass wir das so feststellen können. Aber seit der Zerstörung der Stadt Jerusalem gab es kein jüdisches Volk mehr. Natürlich, Juden gab es noch, aber die waren ständig unter anderer Herrschaft. Und dann kam Jesus. Und Jesus, da wird uns berichtet, der kam zu seinem Volk und da habt ihr den schönen Text in Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann haben sie, sogar Jesus, hart attackiert. Jesus wollte in ihnen wieder die Freude an den großen Gott entzünden. Aber sie hatten ganz andere Ideen. Auch sie haben sich angepasst. Sie warteten auf einen Messias, der ihnen ein irdisches Weltreich wieder schenken würde. So ähnlich wie zur Zeit des Davids und zur Zeit des Salomos. Darüber war Jesus sehr, sehr traurig. Und deswegen hat er in Matthäus 21, Vers 43 damals gesagt, das Reich Gottes wird von euch genommen werden und einem anderen Volk gegeben. Und dann hat er seine Jünger gesammelt und hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben, den wir ja alle kennen, in Matthäus Kapitel 24, 14. Dort auf dem Ölberg sagt er ihnen: Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich allen Völkern, bis dann das Ende kommt. Darauf hat Jesus hingewiesen. Und als er dann auferstanden war von den Toten, dann hat er sie noch einmal zusammengenommen. Der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann nennt er die Länder auch Zeugen sein bis an das Ende der Welt. Aber wenn wir jetzt die Geschichte der christlichen Kirche noch verfolgen würden, dann müssten wir sagen, leider ging es fast ähnlich wie damals beim alttestamentlichen Volk Gottes. Denn die Gefahr war groß, dass man sich anpasste an die Umwelt. Und das ist das Problem, das Jesus auch in aller Deutlichkeit herausgestellt hat, indem er in Lukas Kapitel 17 in den Versen 26 bis 30 anführte: Es wird sein wie zur Zeit Noahs. Zur Zeit Noahs haben sie sich auch anderen Gottheiten zugewandt. Wie viele wurden gerettet? Sie 8, genau 8. Noah und 7, 8 insgesamt. Und dann führt er an, genauso wie bei Sodom und Gomorra. So wird es sein am Ende der Welt. Und wir glauben, wir leben am Ende der Zeit. Die Auseinandersetzungen sind heute genauso ähnlich, wie sie damals das Volk Juda erleben musste unter den Assyrern. Überall flackerte das, überall gibt es Auseinandersetzungen und Probleme. Wir leben da mittendrin. Und deswegen sollten wir an dieser Stelle uns wieder erinnern an das, was der Nahum verkündigt hat. Und das ist ein Wort, das uns auch heute treffen sollte. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Gab zu allen Zeiten unter dem Volk Israel, unter dem Volk Juda, in der ganzen Kirchengeschichte immer Menschen, war nicht viel, aber immer, die Vertrauen setzten auf den großen und allmächtigen Gott im Himmel. Und deshalb sagte auch Jesus, und Johannes hat uns das sehr schön wiedergegeben, in Johannes Kapitel 5 und hier Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der wird errettet werden. Und deswegen möge Gott uns nahe sein und uns helfen, dass wir an den glauben, der Jesus gesandt hat in diese Welt und eine frohmachende Botschaft verkündigt hat, und dass wir uns nicht dahin bewegen lassen, wie in der Zeit des Alten Testamentes, sich anzupassen an die Umwelt. In wunderbarer Weise wird dann in Offenbarung 21, Vers 5 uns ja dargelegt: Siehe, sagt Gott, ich mache alles neu, denn das Erste ist vergangen. Die Erde, wie sie jetzt besteht, wird es in der Art einmal nicht mehr geben. Und dann kann man nicht mehr nach 2500 Jahren suchen, wo mal Darmstadt gewesen sein könnte auf so einem Hügel und vielleicht noch einige Mauerreste finden von dieser Kapelle, das gäbe es nicht mehr. Ich mache alles neu. Und das ist unsere Hoffnung. Und das sollte unsere Hoffnung bleiben, dass wir Gott treu sind, so wie es damals der Nahum dem Volke Juda mitgeteilt hatte. Damals wurde Juda errettet. Möge Gott uns helfen, dass auch wir errettet werden, wenn Jesus kommt, in Kraft und in Herrlichkeit. Möge er uns helfen, dass wir daran denken, was damals der Nahum in Deutlichkeit verkündigt hat: Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Amen. Unser lieber Gott und Vater in dem Himmel, wir beugen uns noch einmal vor dir und wir danken dir für das Wort, das du uns nahegebracht hast. Wir danken dir, dass du uns Menschen angesprochen hast durch eine wunderbare Botschaft. Und wir bitten dich, du möchtest uns helfen, dass wir immer darauf hören und dass wir dir vertrauen, auch in Zeiten der Probleme und der Auseinandersetzungen, auch in unseren Tagen heute. Wir bitten dich um eine gute Erkenntnis von dem, was du uns nahebringen möchtest, durch die Botschaft, die uns Jesus dann übermittelt hat und der bald kommen wird und uns heimholen will in das Reich der Ewigkeit. Und wir bitten dich, du möchtest mit uns allen heute sein, dass wir zu denen zählen, die dir vertrauen, die den Glauben an dich bewahren und die dir treu sind. Schenk uns immer wieder Kraft und stehe uns bei, mit uns hier und mit deinem Volk in dieser Welt, mit all den Menschen, die sich für dich entschieden haben. Schenk uns heute einen gesegneten Sabbattag. Schenk uns deine Gnade und Güte in reichem Maß und begleite uns auch, wenn bald wieder eine neue Woche beginnt, in die Tage hinein des Alltags. Aber lass uns immer wieder daran erinnert werden, dass göttliche Boten ohne uns diese Botschaft nahegebracht haben, dass wir auf dich trauen sollen, in Zeiten der Probleme, aber auch in den Zeiten der Freudigkeit. So halte deine Hände über uns, wenn wir wieder zurückkehren in unsere Heime. Begleite uns mit deinem Segen und mit deinem Frieden. Und wir bitten es dich um Jesu Willen. Amen.